Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Liebe Unplugged, dem Podcast über das, was in Beziehungen wirklich wichtig ist. Mein Name ist Isabella und mir gegenüber sitzt mein Mann Bela. Zusammen arbeiten wir seit fast 8 Jahren als Beziehungscoach und wir betreiben zusammen die Internetplattform Liebe, Sex und Zärtlichkeit. Heute geht es darum, was macht ein Narzisst eigentlich mit einem? Und die Antwort ist, er verändert dich. Das ist ein schleichender, manchmal sehr subtiler Prozess, aber am Ende bist du jemand, der du vorher nicht warst, beziehungsweise vielleicht sogar jemand, der du eigentlich gar nicht sein möchtest.
Bevor wir dazu kommen, was Narzissten eigentlich mit dir anstellen, ist es vielleicht wichtig, sich zu vergegenwärtigen, dass Narzissten natürlich nur in der Beziehung zu anderen wirklich existieren. Narzissten brauchen andere Menschen sozusagen als Spiegel, um sich selber zu bestätigen, um ihr eigenes Bild, was sie von sich selbst haben, untermauert zu bekommen. Weil man kann sich selber Zuspruch geben, aber es hat eine andere Qualität, wenn es jemand anderes tut. Mhm. Sie brauchen andere Menschen, um ihr eigenes Bild auf sich selbst bestätigt zu bekommen.
Deswegen ist Narzissmus in Beziehungen, glaube ich, auch so ein großes Thema, weil Narzissmus ein Bild ist, der sich vor allen Dingen in der Beziehung zu anderen deutlich zeigt. Ein Narzisst, der ganz alleine bei sich zu Hause ist, der ist erstmal so wie jeder andere letztendlich. Aber seine Beziehungen sind doch sehr geprägt durch ein stark narzisstisches Verhalten. Wenn man in einer Beziehung mit einem narzisstischen Partner ist, dann ist es so, dass man meistens in dieser Beziehung gar nicht richtig merkt, was da eigentlich los ist. Ganz oft kann man erst im Rückblick quasi erkennen, welche Muster da so gewirkt haben. Und meistens ist der Punkt dann der, dass man sich selber gar nicht mehr richtig wiedererkennt. Zum Beispiel, weil ein Narzisst langsam Grenzen verschiebt. Er macht es vor allen Dingen, weil er möchte oder er verschiebt Grenzen, weil er möchte, dass seine Bedürfnisse in der Beziehung die oberste Priorität haben. Und er quasi in einer Beziehung ständig darauf hinarbeitet, dass du das auch so machst, dass seine Bedürfnisse das Wichtige in einer Beziehung sind. Und deine Bedürfnisse sind seinen Bedürfnissen immer untergeordnet.
Wenn man dann zurückguckt, 2 Jahre, 3 Jahre, 4 Jahre zurück, sieht man auf einmal, dass man mittlerweile Dinge akzeptiert, die man früher in der Form nie akzeptiert hätte. Wie konnte es passieren, dass auf einmal ich jemand geworden bin, der ich ja eigentlich nicht war? Wie bin ich zu diesem Punkt gekommen? Und gerade wenn man dann zurückschaut, merkt man, dass es doch ein sehr schleichender Prozess ist, der gar nicht so auffällt, dass Grenzen auf einmal Schritt für Schritt verschoben werden. Der Narzisst macht es kontinuierlich und systematisch.
Was ganz oft auch noch leider dazu kommt, ist, dass Narzissten ein Gefühl dafür haben, sich Frauen zu suchen, die vielleicht sowieso schon die Tendenz dafür haben, für andere viele Sachen zu machen. Sich selber lieber ein bisschen zurückzunehmen, darauf zu achten, dass es anderen gut geht. Und solche Tendenzen werden von ihm ausgenutzt und total verstärkt.
Ja, es kann jeder Frau passieren, aber die sind natürlich besonders empfänglich. Also ein Narzisst stellt zum Beispiel Regeln auf, mal ganz konkret. Er stellt Regeln auf und irgendwann merkst du, die gelten ja eigentlich nur für dich und für ihn irgendwie nicht. Und diese Regeln machen halt, dass man auf einmal anfängt, irgendwie Dinge anders zu tun, zu bewerten, zu machen. Und dabei ist es nicht so, dass er sagt, du, ich stelle jetzt diese Regel auf. Kann sein, dass er es tut, aber wahrscheinlich ist es eher, dass wenn du irgendein Verhalten an den Tag legst, was er nicht so cool findet, das endet dann in Streitereien. Dann musst du dich ja mit ihm irgendwie rumschlagen, in Anführungszeichen. Dann merkst du so, dass wenn du irgendwie etwas tun möchtest, was deinen Bedürfnissen entspricht, aber da hängt so ein riesen Rattenschwanz dran, oh, das findet er jetzt nicht so gut, ah, das wird er nicht mögen, dass man dann anfängt zu sagen, okay, es lohnt sich eigentlich nicht. Ich verzichte lieber, ich trete ein bisschen zurück, ich erfülle meine Bedürfnisse oder was ich mir wünsche irgendwann später. Aber jetzt lass ich's gut sein. Der Klügere gibt nach, in Anführungszeichen.
Ja, oder auch die Harmonie soll gewahrt werden. Also ich möchte doch gerne, dass wir heute einen schönen Abend haben. Und ich weiß ja, was ich tun muss, um einen schönen Abend zu haben. Nämlich mich zurücknehmen und den anderen in den Vordergrund stellen. Und bevor das dann irgendwie, ne, du hattest es eben gesagt, in einem Streit endet oder wir wieder ewig lange Diskussionen über irgendwas führen, gebe ich ihm das, was er haben möchte, von dem ich auch weiß, dass er das haben möchte. Und so, ja, so beginnt quasi so ein langsames Grenzenverschieben.
Ich meine, Narzissten führen keine Beziehung auf Augenhöhe. Das ist halt wichtig zu verstehen. Seine Bedürfnisse werden immer wichtiger sein als deine. Und vor allem, wenn seine Bedürfnisse mit deinen Bedürfnissen irgendwie in Konflikt geraten, dann wird er immer versuchen, dich in eine Position zu drängeln, dass du seine Bedürfnisse auch als wichtig erachtest. Weil er tut es sowieso. Aber er wird viel dafür tun, dass du das auch so empfindest. Dass du sozusagen seine Sicht der Dinge übernimmst. Und dann am Ende erkennst du, dass irgendwie nur seine Wünsche zählen und er gibt nichts zurück. Mhm. Das ist so, wenn man dann am Ende zurückguckt, merkt man, wo bin ich da geblieben? Ich habe mich halt aufgegeben.
Genau, es sind nicht nur Bedürfnisse, sondern es ist tatsächlich auch so eine gewisse Erwartung, ne, dass er einem eigentlich die ganze Zeit signalisiert, ich darf Erwartungen an dich haben, ich darf erwarten, wie du dich verhalten sollst, aber du darfst auf gar keinen Fall irgendwelche Erwartungen an mich stellen. Das fängt da an bei Nähe und Distanz, ne? Wenn ich mir Nähe wünsche, wenn ich dich heute Abend unbedingt sehen möchte, dann ist das das Wichtigste und dann möchte ich auch, dass das heute Abend stattfindet. Wenn du dir Nähe wünschst, dann ist das untergeordnet. So, wenn ich mir an dem Tag eigentlich eher einen schönen Abend zu Hause wünsche, alleine oder mit Freunden, dann wird er immer das priorisieren. Und dadurch gibt es auch ein Grenzenverschieben, nämlich dahin, dass er sehr viel Macht bekommt, nämlich die Macht zum Beispiel über Nähe und Distanz. Wann findet ein Treffen statt, wann findet kein Treffen statt?
Genau, er sagt, wo es lang geht letztendlich. Seine Regeln gelten. Und was er auch gerne macht, ist so dich in irgendeine Richtung drängeln. Ja, also er verknüpft es dann so mit Dingen. So, wenn du mir Gutes tun möchtest, dann. Na, ich würde mich super freuen, wenn. Aber wenn du sagst, ich würde mich super freuen, wenn, dann sagt er, ja, können wir machen, mal gucken. Also er räumt dem überhaupt gar keine Bedeutung ein und er richtet sich auch nicht groß danach. Und die Grenzen werden aber auch im Gesagten verschoben. Es ist nicht nur so, dass die Art und Weise, wie man miteinander umgeht, sondern auch das, was explizit gesagt wird. Also zum Beispiel, er wird Dinge sagen, die du dir hättest früher nicht bieten lassen, aber mit der Zeit irgendwie akzeptiert werden zum Gesagten. Wie zum Beispiel, dass er dich mit irgendjemandem vergleicht oder auf deinen Schwächen rumhackt und daraus irgendwie etwas baut, wo du dann das Gefühl hast, irgendwie ihm gefallen zu müssen oder etwas tun zu müssen oder etwas nachholen zu müssen oder ihm folgen zu müssen oder seine Bewertung der Dinge irgendwie zu akzeptieren. Und gerade das Bewerten mit Ex-Frauen ist sehr häufig so Sachen wie, du verhältst dich wie meine Ex.
Ja, und im Negativen dann, ja.
Im Negativen, in Klammern, sie war verrückt und irre und was auch immer.
Die hat mir auch immer so viel Stress gemacht wie du jetzt.
Mhm, genau. Und du möchtest nicht sein wie meine Ex, ist das Ungesagte, aber das, was man dann übernimmt.
Ja, du hattest eben das schon mal kurz angesprochen, aber dieses emotionale Drängen ist auch ein ganz wichtiger Punkt, wie dieses Grenzenverschieben stattfindet. Ne? Also, wenn du mich lieben würdest, würdest du das doch jetzt für mich tun. Wenn du mich magst, dann kommst du doch jetzt zu mir. Ich hatte so einen stressigen Tag oder so. Ne? So, ich stehe im Mittelpunkt, alles muss sich um mich drehen.
Genau, oder wir als Paar. Ne? Wir als Paar oder Paare machen das. Also sich auf irgendeine Macht zu berufen, die drüber geordnet steht. Das macht man halt so. Ich wünsche mir, dass die Beziehung so und so funktioniert. Ich wünsche mir, dass du das und das anziehst. Das sieht richtig gut aus, was du heute anhast. Und wenn du Sachen anhast, die ihm zum Beispiel nicht so gut gefallen, dann am Anfang wird es noch sehr subtil sein. Aber später, wenn es so fortgeschrittener ist, wird er dann so Sachen sagen wie, das ist so ein Sack, den du anhast.
Das führt uns eigentlich auch schon direkt zum nächsten Punkt, nämlich er sägt stetig an deinem Selbstwertgefühl. Und das, was du eben beschrieben hast, das schlittert da quasi so ein bisschen mit rein, nämlich, dass er dich anfängt zu bewerten. Und das Bewerten ist quasi noch die milde Form. Es geht dann oft weiter zum Kritisieren oder auch Witze auf deine Kosten zu machen. Aber dieses Bewerten ist quasi der Anfang, die Vorbereitung dazu, dass er sagt, okay, das gefällt mir nicht. Wenn du dich so verhältst, dann kriegst du ein Lob, dann bin ich friedlich, dann ist alles in Ordnung. Wenn du dich aber so oder anders verhältst, dann finde ich das doof. So möchte ich das nicht. So möchte ich nicht, dass du, ja, bist.
Genau, es ist dieser schleichende Prozess. Du hast recht. Also am Anfang ist es Bewerten. Und wenn man jemanden bewertet, ist man ja immer irgendwie auch Richter, wenn man bewertet.
Ja.
Und der andere ist das Objekt. Mhm. Ne, dem, wo man sagen kann, ist gut, ist nicht gut. Da geht's vor allem dann um Dinge, die im Grunde genommen ihn betreffen. Weil er wünscht sich die Dinge, wie sie sein sollen. Und nicht, was du möchtest. Deine Bedürfnisse, ob du dich da jetzt drin wohlfühlst oder nicht, spielen gar keine Rolle. Sondern es geht darum, dass seine Bedürfnisse da irgendwie Berücksichtigung finden.
Genau, er legt die Standards fest.
Ne? Er legt die Standards fest.
Fest, was in der Beziehung getan wird oder nicht getan wird, wie was gut ist und was halt schlecht ist.
Das machen Narzissten generell. Sie legen Standards an die Leute an. Ihr Wertekosmos, ihr Bild. Aber sie verbitten sich das sehr, sehr doll, wenn man das bei ihnen macht. Er würde zum Beispiel sagen, du, nehmen wir jetzt irgendwie mal ein Jobbeispiel, du hast doch studiert, du könntest doch irgendwie was Besseres machen oder bist du denn da zufrieden mit deiner Arbeit und so. Gerade wenn er sozusagen in einer Position ist, wo er sich überhöht, da sagen kann, guck mich an, folge mal meinem Beispiel, nimm mal mein Standard. Aber andersherum funktioniert es genauso. Wenn er dann zum Beispiel sagt, ah, du hast aber studiert, jetzt kommt die Akademikerin hier vorbei. Mhm. Und dann entwertet er das sozusagen und legt seinen Standard wiederum Bewertungsmaßstab an.
Kurz eine kleine Info in eigener Sache. Liebe Unplugged ist ein Herzensprojekt von liebe-sex-zärtlichkeit.de. Dort unterstützen Bela und ich dich bei Fragen rund um Liebe, Beziehung und Herzschmerz und geben dir Impulse, die dir im Alltag wirklich weiterhelfen. Wenn du spürst, dass du dir in deiner Beziehung mehr Nähe, Klarheit oder Leichtigkeit wünschst, dann lass uns gemeinsam hinschauen. Den Link zum Coaching findest du in den Shownotes. Wenn du magst, kannst du uns auch gerne deine Geschichte schreiben. Wir freuen uns, von dir zu hören. Und jetzt zurück zur Folge. Genau, und das ist halt so ein wirklich sehr, ja, manchmal mehr, manchmal weniger subtiles Sägen am Selbstwert, ne? Weil man quasi langsam merkt oder das langsam zu einem durchdringt, ah, okay, es gibt gutes Verhalten, es gibt schlechtes Verhalten, es gibt Verhalten, was ihm gefällt und es gibt Verhalten, was einem nicht gefällt. Und so sägt er quasi ständig an diesem Selbstwertgefühl. Ne? Weil du versuchst, ihm irgendwie zu gefallen, du versuchst, die Beziehung am Laufen zu halten, aber kommst bei einem Narzissten auf jeden Fall immer an die Grenzen, weil eigentlich nichts wirklich reicht und die Grenzen werden quasi immer, immer weiter verschoben.
Ja, und kehren wir zum Narzissmus an sich zurück. Es geht ja darum, dass es um ihn dreht.
Genau.
Die Welt dreht sich um ihn. Und wenn du akzeptierst, dass die Welt, eure Welt, sich um ihn dreht, dann ist er in einer sehr komfortablen Position. Weil er ist, sage ich jetzt mal, der König in seinem eigenen kleinen Königreich. Und du hast es ja schön gesagt, am Anfang ist es Bewerten, dann kommt Kritik. Dann wird es ein bisschen doller oder so Vorschläge, nett gemeint, nicht nett gemeint, vergiftete Komplimente. Aber umso weiter das fortschreitet, umso entwertender und ich sag mal vulgärer kann das werden.
Und irgendwann kommt meistens wirklich der Punkt, wo einem tatsächlich seine Meinung super, super wichtig ist. Ne? Weil man merkt, okay, das ist ja für ihn der Maßstab und wenn ich mit ihm zusammen sein möchte, wenn ich möchte, dass unsere Beziehung gut läuft, dann muss ich vor allen Dingen ihn glücklich machen. Und so löst sich das Selbstwertgefühl, mit dem man da in diese Beziehung mal reingegangen ist, langsam, aber stetig auf.
Narzissten haben letztendlich das Bedürfnis, dich erziehen zu wollen in irgendeiner Form. Also ich übertreibe jetzt, aber im Grunde genommen sich nach ihren Vorstellungen dich zu formen. Und wenn du dem nicht entsprichst, dann üben sie Druck auf dich aus. Und es kann halt sein in Form von Streitereien oder Sticheleien oder Liebesentzug oder auf deinen Schwächen rumreiten.
Liebesentzug ist tatsächlich das, womit ich in der Beratung sehr oft zu tun habe, dass einem bestimmte Sachen des Narzissten, einem bestimmte Körperlichkeiten, Umarmung, Küsse, Sex vorenthalten, auch um eine gewisse Macht über den anderen zu haben. Und dieses Machtgefälle, was in einer Beziehung mit einem Narzissten entsteht, ist ganz, ganz wichtig für den Narzissten, weil dadurch, dass er sich selber, also um Machtgefälle herzustellen, entweder er erhöht sich, also er bläst sich auf, er erzählt, wie toll er ist, was er alles Tolles gemacht hat. Das ist die eine Strategie. Ich sag mal so, die ist ärgerlich, aber noch relativ ungefährlich in Anführungsstrichen. Aber das zweite ist natürlich, dass er andere Leute erniedrigt, auch mit dem Zweck, selber höher zu erscheinen, ne, sich selber zu erhöhen. Dass er Leute wirklich, ne, das Selbstwertgefühl nimmt, um ihn letztendlich, um die andere Person besser zu kontrollieren, besser lenken zu können.
Systematisch ihre Stärken kaputt zu machen und auf ihren Schwächen rumzureiten, macht natürlich beim Narzissten, dass er letztendlich immer denken kann, ich bin der Bessere, du brauchst mich. Ich habe dich viel besser durchschaut als du dich selbst. Ohne meine, ich sag jetzt mal, meine Führung würdest du total versagen.
Genau, also die Folge ist dann tatsächlich, dass man irgendwie beginnt, sich klein zu machen, dass man beginnt, sich selber ja so ein bisschen aufzulösen tatsächlich. Und die Mechanismen oder die Manipulationstechniken sind da tatsächlich zum Beispiel auch eine gewisse Doppelmoral. Also er darf vieles, was du zum Beispiel nicht darfst. Er darf Ansprüche haben, er darf Erwartungen haben, er darf sagen, ich möchte dich heute Abend sehen, aber du darfst das nicht machen. Wenn du sagst, du möchtest ihn sehen oder lass uns doch das Wochenende wegfahren, dann empfindet er das vielleicht als klammern oder übergriffig. Ne? Er darf sich mit anderen Frauen treffen, du aber nicht, ne? Weil, ja.
Ja, bei ihm ist ja nichts und ja. Bei dir könnte was sein. So ganz simpel. Also es gelten verschiedene Regeln. Besonders tragisch an der ganzen Situation ist eigentlich das, dass der Narzisst aus dir halt etwas macht, was er eigentlich gar nicht so gut findet. Am Anfang hat er dich kennengelernt und fand dich irgendwie gut und dann nörgelt er an dir und zerstört dein Selbstwertgefühl und macht aus dir irgendwas anderes. Und wenn du dann unsicher geworden bist und dich komplett nach ihm richtest und dann eigentlich nur noch ein Schatten deiner selbst bist, passieren dann halt solche Dinge wie, dass ihr dann zusammen irgendwo essen seid und vielleicht ist da noch ein anderes Pärchen und die Frau von dem lacht und hat irgendwie gute Laune und hat irgendwie die Energie, die du früher auch mal besessen hast. Und in so einem Moment guckt dann der Narzisst auf seine Frau und denkt, ich weiß nicht, was ich in der je gesehen habe. Und das ist das, wo es dann wirklich, wirklich kippt dann in dem Moment.
Wenn das so ist, wie du eben gesagt hast, und jetzt stelle ich mal eine der meistgestelltesten Fragen bei mir in der Beratung, warum macht er das denn?
Warum er systematisch alles kaputt macht?
Was er eigentlich, warum er sich in eine Frau verliebt, die er ja am Anfang auf jeden Fall toll fand und eroberungswert, und dann zerstört er sie.
Im Grunde genommen macht er die Leute für sein Glück verantwortlich. Und am Anfang war er sehr glücklich und da hat es im Positiven gewirkt. Also es war schön mit dir. Und Narzissten sind halt negative Menschen und es hat sich irgendwie gut angefühlt. Und irgendwann verschwindet dieses Gefühl, weil man kann es nicht in der Form aufrechterhalten, diese Stimulanz. Also es ist dieses dolle Gefühl von Verliebtheit, sage ich jetzt mal, verschwindet. Weil Narzissten sind nicht zur Liebe in dem Sinne fähig, aber zur Verliebtheit schon. Mhm. Und dann fängt er an, dich dafür verantwortlich zu machen. Und das ist ja, wie du es selber beschrieben hast am Anfang, ne? Er bewertet, gibt so Hinweise, könntest ja mal das machen, in der Hoffnung, dass das dann irgendwie wieder zurückkehrt.
Das ist ein ganz wichtiger Punkt, ne? Dass es gibt eben einen Unterschied zwischen Liebe und Verliebtsein. Und Verliebtsein hat ja auch was mit Aufregung und Spannung, Eroberung zu tun. Und das ist alles das, was, da kann der Narzisst noch mitgehen. Aber Liebe heißt ja, den anderen zu respektieren, den anderen zu sehen, den anderen für das zu schätzen, was er ist. Und das schafft ein Narzisst nicht. Und deswegen geht es ab der Verliebtheitsphase, Eroberungsphase, wie auch immer,
stetig bergab.
Ja.
Ja, man muss verstehen, Narzissten können keine Verantwortung übernehmen. Gar nicht. Also null. Nicht wirklich. Und alle Probleme in ihrem Leben sind immer im Äußeren begründet und nicht in ihnen. Ich will nicht sagen, also wenn du Narzissten fragst, er wird sagen, ja, ich bin nicht, also natürlich bin ich fehlbar. Aber im Grunde genommen denkt er immer, es ist die Schuld der anderen. Mhm. Und das macht halt, dass er die Leute um sich herum systematisch dafür verantwortlich macht, wie es ihm geht. Und wenn es ihm nicht gut geht, dann macht er dich auch dafür verantwortlich. Und dann beginnt diese Spirale. Und dann kommt die zweite Sache hinzu, dass er die Leute nicht auf Augenhöhe wahrnehmen kann und dann selber sich in so eine Position reinbringt, wo er dich immer mehr abwertet, nicht nur um sich selbst zu erhöhen, sondern weil er das wirklich so empfindet in dem Moment. Wenn er dich kritisiert, dann ist es keine Strategie in dem Sinne, sondern es stört ihn. Es stört ihn jetzt in diesem Moment. Und es stört ihn, weil er nicht verstehen kann, dass er dich nicht einfach so lassen kann, wie du bist und deine Bedürfnisse akzeptieren kann, sondern seine Bedürfnisse so doll im Vordergrund stehen, dass er sagt, das stört mich, ich möchte, dass das aufhört. Und deswegen macht er das. Und er kommt nie über diesen Punkt hinaus. Es wird nur schlimmer.
Du hast eben eine Sache gesagt, die sehr gut zu dem nächsten Punkt passt. Du hast nämlich so ein bisschen die Schuldumkehr mit ins Spiel gebracht. Und Schuldumkehr ist tatsächlich was Narzissten sehr gerne machen. Also sowas wie, du provozierst mich, kein Wunder, dass ich jetzt so reagiere. Ich bin auch nur so sauer, weil du XY gemacht hast. Oder ich habe nur gelogen, damit du dich nicht so anstellst. So eine ganz typische Schuldumkehr. Und damit kommen wir zu einem der, finde ich, fast zentralsten Sachen, die ein Narzisst mit jemandem machen kann in einer Beziehung. Und zwar, er lässt dich an deiner Wahrnehmung zweifeln. Und ich finde das deswegen so zentral, weil das oft was ist, was wirklich nachhalt. Auch wenn man nicht mehr in einer Beziehung ist. So dieses, ich kann meiner Wahrnehmung nicht trauen. Vielleicht bin ich wirklich schuld. Vielleicht bin ich wirklich zu emotional. Vielleicht habe ich wirklich Schuld daran, dass das alles so gekommen ist.
Vielleicht hat er doch nicht gelogen. Vielleicht hat er doch recht.
Ja, und das finde ich einfach sehr zentral.
Bei der Wahrnehmung, da sind es mehrere Aspekte. Es ist die Schuld. Also er macht, dass du Schuld übernimmst für Dinge, die zum Teil auch er zu verantworten hat. Und im Gegenteil, wenn du irgendwie Sachen gut machst, dann nimmt er das zu sich, weil das Gute vereinnahmt er, aber das Schlechte, das verteilt er auf die anderen.
Ja, du hast eben zwei ganz wichtige Sachen gesagt, nämlich das eine ist Verantwortung und das andere ist Schuld. Und du hattest vorher gesagt, ein Narzisst übernimmt keine Verantwortung und das ist auch so. Heißt aber gleichzeitig, dass meistens der andere sehr viel Verantwortung hat. Und wenn man, ich sag mal jetzt als Frau zum Beispiel, denkt oder fühlt, ich habe die Verantwortung dafür, dass dieser Urlaub jetzt ein schöner Urlaub wird, weil ich weiß ja, was ich ansprechen darf und was ich nicht ansprechen darf. Ich weiß, wie ich mich verhalten muss, damit es schön wird. Dann hat man ganz viel Verantwortung. Heißt aber auch im Gegenzug, wenn es jetzt doch Streitereien gibt, wenn es Diskussionen gibt, wenn der Urlaub irgendwie aus dem Ruder läuft, dann hat man auch gleichzeitig das Gefühl, es war vielleicht auch meine Schuld. Ich hätte es ja besser wissen müssen. Ich weiß ja eigentlich, wie er tickt. Ich weiß ja eigentlich, ne, dass er da in manchen Sachen zum Beispiel irgendwie ein bisschen empfindlich ist. Und trotzdem habe ich das angesprochen.
Man ihn dann auch in Schutz nimmt, ja.
Genau.
Ja, das ist genau das. Also er kann keine Verantwortung übernehmen und sieht die Verantwortung immer in dem anderen. Zum Beispiel ganz simpel, du musst mich glücklich machen. Es ist deine Verantwortung, mich glücklich. Es ist nicht meine Verantwortung, dich glücklich zu machen, sondern es ist deine Verantwortung. Wenn du das nicht machst, dann hast du automatisch Schuld. Es ist deine Schuld, weil es deine Verpflichtung ist. Aber ich habe keine Verpflichtung. Und das macht diesen Narzissten natürlich immer, ich sag mal, sehr schwer, mit ihm umzugehen. Und das macht, dass er die Schuldfrage automatisch immer so lange auf dich abladen wird, bis du irgendwann seine Sicht der Dinge akzeptierst und sagst, ich habe Schuld. Mhm. Ich habe die Verantwortung.
Genau, was noch ein ganz zentraler Bestandteil von Narzissten ist, was auch dazu führt, dass man an seiner eigenen Wahrnehmung zweifelt, ist das Lügen. Weil Lügen ist tatsächlich ein sehr, sehr gefragtes Mittel. Ja. Und es werden oft nicht bei, also bei den großen Sachen wird gelogen, aber schon oft bei so kleinen Sachen.
Reflexartig manchmal sogar.
Genau, bei Sachen, wo man sich im Nachhinein denkt, wenn es dann irgendwie vielleicht mal rausgekommen ist, hä, wieso hat er da denn gelogen? Ne, das macht doch gar keinen Sinn, dass er mir da erzählt hat, dass er irgendwie zu seiner Mutter gefahren ist. Dabei ist er doch noch bei seinem Freund gewesen. Das wäre doch völlig in Ordnung gewesen, wenn er mir da die Wahrheit gesagt hätte. Hat er aber nicht. Und so etabliert er quasi so ein System, in dem du gar nicht mehr weißt, was wahr ist, was gelogen ist.
Und vor allem, dass du die kleinen Lügen auch akzeptierst.
Ja.
Ja, okay, er hat da gelogen, hätte er nicht machen müssen. Kein Grund, sich jetzt zu trennen. Aber die Lügen bleiben ja nicht bei den kleinen Lügen. Lügen haben mehrere Funktionen für Narzissten. Erstmal, wenn du sie fragst, würden sie immer sagen, dass sie nicht lügen. Weil Narzissten sind immer im Recht. Sie haben immer Recht. Und Unrecht liegt immer bei den anderen. Und weil sie immer im Recht sind, leiten sie daraus, ich sag jetzt mal, das Recht ab, alle Mittel einzusetzen, um ihr Recht durchzusetzen. Und Lügen gehört halt dazu. Mhm. Und da fragt man sich, warum bei so einer kleinen Notlüge, was hat es denn damit zu tun? Und unter Umständen ist es einfach nur Faulheit. Er hat das Recht, faul zu sein. Er hat das Recht, sich keine Mühe zu geben. Deswegen lügt er dich einfach an, weil er keine Lust hat zu reden.
Ja, und Lügen ist ja so ein sehr weit gefasster Begriff. Aber ich würde da, es gibt was, das heißt selektives Gedächtnis. Und das finde ich immer sehr, sehr eindrucksvoll. Nämlich, Narzissten merken sich nur die Sachen, die ihm was bringen. Und Sachen, die, wo du jetzt zum Beispiel sagst, hey, da hatten wir doch mal drüber gesprochen. Da hattest du doch das gesagt. Ach so. Nee, daran
erinnere ich mich. Habe ich nie gesagt.
Habe ich nicht gesagt. Daran erinnere ich mich nicht. Nee, habe ich nicht gesagt. Weil dann.
Außerdem, was du gerade gesagt hast, das habe ich gesagt. Nur mal so nebenbei.
Ja.
Es ist dann umdreht.
Ja. Das führt auch dazu, ne, dass man letztendlich denkt, hä, war das Gespräch, ist das Gespräch doch vielleicht gar nicht so gelaufen, wie ich das in Erinnerung habe? Oder dass man einfach sich selber irgendwie in Frage stellt.
Wahrheit ist komplett relativ für Narzissten. Mhm. Es ist wirklich nur Mittel zum Zweck. Und du hast es sehr gut gerade beschrieben. Es ist selektiv. Also sie glauben wirklich daran. Und Narzissten, sie glauben nicht nur daran, sondern wenn du ihnen jetzt einen Beweis hinlegen würdest, dann würden sie auch im Angesicht des Beweises einfach das Gegenteil behaupten, weil sie nicht bereit sind, irgendwelche Verantwortung zum Beispiel für diese Fehlleistung zu übernehmen.
Ja.
Und also Lügen hat viele Funktionen. Mhm. Es ist ein Werkzeug für alle möglichen Gelegenheiten. Entweder um Aufwand zu sparen oder sich nicht erklären zu müssen oder sich ein Bedürfnis zu erfüllen oder Verantwortung abzuschieben.
Ja.
Und deswegen lügen Narzissten eigentlich ständig.
Mhm. Genau, und dazu gehört auch das sogenannte Gaslighting, ne? Also das ständige Leugnen oder auch Verdrehen von der Realität. Also alles wird irgendwie so ausgelegt, dass ihm nützt, aber nicht dir.
Und auch die Realitätsverzerrung im Endeffekt. Also ich habe das nur aus Liebe getan. Mhm. Ich habe es für uns getan. Also
ich wollte nicht, dass du dich so aufregst.
Ja, also einfach die Wahrnehmung einfach umzuinterpretieren und seine, ich sag mal, eigenen egoistischen Gründe, warum man das getan hat, einfach umzudeuten in eine Sache, die eigentlich positiv ist.
Mhm.
Also die haben viele Mittel. Das lernen sie so mit der Zeit, weil sie so durch ihr Leben laufen. Sie haben irgendwann ein sehr ausgefeiltes Set an Eigenschaften und Tricks und Tipps, die sie einsetzen, um die Leute ein bisschen an der Nase rumzuführen.
Wenn man am Ende angelangt ist, dann ist es tatsächlich so, dass man sich selber nicht mehr traut, sondern man traut halt nur noch darauf, was er sagt. Aber man selber denkt, nee, das ist wahrscheinlich sehe ich wieder Gespenster. Ich bin einfach irgendwie eifersüchtig. Das scheint irgendwie, scheine ich so mitgenommen zu haben aus vielleicht der vorigen Beziehung oder aus meinem Elternhaus. Ich vertraue mir nicht mehr. Ich vertraue nur noch darauf, was er sagt. Wenn er glücklich ist, bin ich auch glücklich. Wenn er unglücklich ist, dann versuche ich ihn glücklich zu machen. Das ist dann quasi so das Ende der Fahnenstange.
Ja, wenn man am Ende da angekommen ist, was du gerade beschreibst, dann weiß man gar nicht mehr, was richtig und falsch ist, was Wahrheit und Lüge ist. Ob jetzt die Geschichte, die du gehört hast, über deinen eigenen Mann wahr ist oder nicht, er sagt es nicht wahr, andere sagen es wahr.
Ja.
Ich muss ihm ja glauben, weil er mich liebt.
Ja, das ist ja auch oft so, dass in narzisstischen Beziehungen die Außenwelt, also Freunde und Familie, sehr wohl wahrnimmt, dass da irgendwas nicht stimmt. Und du kommst dann oft in irgendwie beim, ihr hattet ein Familienessen und dein Bruder sagt danach zu dir, du irgendwie, der war doch irgendwie komisch oder ja, ich fand das nicht in Ordnung, wie er mit dir umgegangen ist. Und
dann musst du ihn auf einmal in Schutz nehmen.
Genau, was du dann vielleicht auch tust.
Wir haben uns davor gestritten gehabt oder er hatte einen schlechten Tag.
Ja, er hat gerade super viel Stress im Büro.
Hm. Und man merkt es dann gar nicht. Die Leute wenden sich dann ab, weil sie es nicht mehr ertragen. Mhm. Ich meine, der Bruder kann sich das auch nicht so häufig antun, zu sehen, wie seine, sag jetzt mal, seine Schwester da behandelt wird. Also wird man weniger eingeladen. Und dann kommt auch noch der Narzisst daher und sagt, ach, die mögen mich nicht.
Ja, so. Dein Bruder hatte immer schon von Anfang an hatte dein Bruder was gegen mich.
Ja, der irgendwie bin ich wohl nicht gut genug für ihn oder so.
Ja.
Aber wir sind ein Team. Wir müssen zusammenhalten. Wir gegen den Rest der
Welt. Genau, und da sieht man dann auch wieder das Selektive. Ne? So in dem Moment ist das Wir dann plötzlich super wichtig, weil er das Wir in dem Moment halt braucht.
Und er sieht ja nicht, dass er sich bei dem Essen falsch verhalten hat, dir gegenüber, sondern er sieht nur, was wagt er sowas zu sagen?
Mhm.
Was wagt dein Bruder, sich da einzumischen? Als wenn der wissen würde, was hier gerade ist. Der versteht uns sowieso nicht. Also man endet in einer Situation, wo man alleine ist, an der Realität zweifelt, an sich selbst zweifelt, an der Wahrnehmung zweifelt und an seinem Wert. Und dann ist man in einer Position, wo man auf einmal ganz doll angewiesen ist auf den Narzissten. Abhängigkeiten entstehen. Und der Narzisst in dieser, sage ich jetzt mal, Rolle des Allmächtigen auf einmal super viele Möglichkeiten hat, dich zu zwingen, ihm zu entsprechen. Und das ist dann der Punkt, wo die meisten Leute irgendwann sagen, falls sie aufwachen, sagen, hier läuft was richtig schief.
Der nächste Punkt wäre tatsächlich, er benutzt dich, was letztendlich auch heißt, er nimmt die ganze Zeit. Ich bin dafür da, um ihm seine Bedürfnisse zu erfüllen, sowohl emotional, körperlich, finanziell, sozial. Ne? Ich bin einfach nur ein Werkzeug für ihn. Ich gebe die ganze Zeit, aber ich krieg nichts zurück.
Er saugt dich aus. Und dann sagt er dir die ganze Zeit, während er dich aussaugt, dass das hier alles enden könnte. Dass er dich nicht mehr will, zum Beispiel. Dass er deine Verlustangst triggert. Dass du nicht mehr die Frau bist, in die er sich mal verliebt hat. Dass du dich mehr anstrengen musst. Dass du irgendwie Sachen anders machen musst. Und dann fragt man sich natürlich, der Narzisst selbst, wenn er dich anguckt, was will er eigentlich dann noch von dir?
Ja, wenn du schwach bist, also wenn du, je schwächer du wirst, desto abhängiger wird er dich machen. Und je stärker du wirst, desto mehr wird er dir die Schuld dafür geben, dass es gerade nicht läuft.
Ja, er wird dich versuchen, auf jeden Fall zu unterdrücken. Und das machen Narzissten, weil sie nie gelernt haben, Menschen in ihrem Leben zu halten, indem sie irgendwie positiv sind. Sondern sie haben gelernt, alle Menschen sind schlecht. Alle Menschen sind irgendwie negativ. Und Menschen, damit sie da bleiben, bei mir, meins sind, mir gehören, muss ich sie zwingen und es ihnen schwer machen zu gehen.
Genau, da war jetzt auch zum Beispiel drin, dass Narzissten gerne sich in der Opferrolle sehen, dass sie selber sind, denen Leid angetan wurde von außen. Ne, mein Chef war so gemein, mein bester Freund war richtig fies zu mir.
Keiner sieht mein Potenzial.
Ja, auch du, ne? Und du, jetzt fängst du auch noch an, mit mir zu streiten.
Mir in den Rücken
und immer
zu
wieder
fallen.
Bist du so garstig zu mir.
Ja. Jetzt, wo ich dich am meisten brauche, kommst du auch noch um die Ecke mit deinen Befindlichkeiten.
Genau. Und die Opferrolle ist insofern sehr gemein, weil wenn er sich als Opfer inszeniert, sage ich mal, dann macht er gleichzeitig alle um ihn rum zum Täter.
Ja.
Auch wieder eine Schuld. Er lädt dir die Schuld auf, dass er das Opfer ist.
Alles dreht sich um ihn. Die Welt eines Narzissten, es beginnt mit ihm und endet mit ihm. Jeder Gedanke, jedes Wort, alle Wünsche, alles, wirklich alles beginnt und endet mit ihm. Und irgendwann sieht man das und man erkennt es und man ist auf einmal in der Position, dass wenn man geht, hinterlässt man einen Scherbenhaufen oder man hat Angst, dass er geht und er geht irgendwann, findet jemand Neues, weil er irgendwie deiner überdrüssig geworden ist. Und er hinterlässt einen Scherbenhaufen. Also man ist in einer Position, wo egal, ob man geht oder bleibt, es ist mit extrem viel
Schaden
verbunden. Ja, genau, Schaden.
Ja, wir haben so ein bisschen versucht, das so ein bisschen zusammenzufassen heute. Was ich immer wieder ganz beeindruckend finde, ist tatsächlich das, was du gesagt hast, wie viel die kaputt machen können, aber auch, wie subtil das doch alles funktioniert. Weil ein Narzisst ist doch sehr gut beherrscht, deine Schwachstellen rauszufinden, deine Triggerpunkte herauszufinden. Was genau kann er dir geben, damit du bleibst? Was kann er dir dann nehmen, damit so eine Abhängigkeit entsteht? Und da sind die tatsächlich wirklich sehr, sehr gut drin, gefährlicherweise. Das heißt, dass dieser Prozess, wenn man sich das jetzt anhört, ne, dann hat man vielleicht so ein bisschen oder könnte man den Eindruck kriegen, ja, mir würde das nicht passieren. Ich würde das merken. Letztendlich kann es aber jedem passieren.
Es kann jedem passieren. Es ist halt dann der Moment, Jahre später, wo man den anguckt und merkt, der hat gar kein Mitgefühl mit mir. Oder Mitleid. Man merkt auf einmal, was denkt er eigentlich von mir? Er hat es einfach im Vorfeld so kaschiert. Er hat sich sozusagen nach und nach offenbart. Aber wenn es dann am Ende angekommen ist, fragst du dich, wie konnte ich nur das nicht sehen? Aber im Grunde genommen hat er das auch gut versteckt. Aber umso mehr er, ich sag jetzt mal, den Respekt vor dir verliert, umso mehr offenbart er sich auch.
Ja.
Und am Ende gibt er sich so wenig Mühe und wird so herrisch und unfair und wie ein kleiner König in seinem eigenen Reich, absoluter Herrscher, dass du dann erst siehst, dass er immer schon so war und nie anders. Dann fragt man sich, das letzte Gaslighting von allen, wie konnte ich das nicht sehen?
Ja.
Wie konnte ich darauf reinfallen?
Eine quälende Frage von vielen, ja. Und wieso habe ich das so lange mitgemacht? Wieso bin ich nicht vorher gegangen? Rückblickend. Es ist immer rückblickend.
Ja. Also wie gesagt, Gott sei Dank sind Narzissten nicht so häufig, aber es gibt schon ein paar Menschen mit so Tendenzen in die Richtung. Man muss wissen, Narzissmus ist ein Spektrum. Vom Egoismus bis zum Narzissten gibt es viele Graustufen.
Ja.
Aber wenn man an so jemanden geraten ist, dann ist man wirklich in der Patsche.
Genau, und deswegen finde ich, ich finde es auch so wichtig, wirklich, ich weiß, dass dieses Thema sehr oft kommt, aber ich finde es wichtig, dass es so oft kommt, weil gerade wenn man sich das Schema bewusst oder wenn man sich vielen bewusst ist, wie so eine toxische Beziehung ja letztendlich aufgebaut ist mit einem Narzissten, dann hat man vielleicht eine Chance, das so früh wie möglich irgendwie zu sehen, weil je früher man diese Dynamiken erkennt, desto leichter in Anführungsstrichen ist es da noch rauszukommen. Je länger man in so einer Beziehung ist, je niedriger das Selbstwertgefühl ist, je mehr man da in Abhängigkeiten gerutscht ist, je mehr man nicht mehr glaubt, sich selber trauen zu können, desto schwieriger wird es, da rauszukommen. Ne? Deswegen am Anfang ist die Chance am größten zu sagen, okay, ich will hier unbeschadet rauskommen.
Ja, viele Frauen haben auch Angst, was passiert, wenn sie gehen. Weil manche haben Angst vor seiner Reaktion, also weil die so nachtragend sein können und so viel zerstörerische Energie haben und hoffen dann, dass er dann irgendwann das andere passiert, dass er sie wegwirft und aus seinem Leben streicht und so tut, als wäre sie nie da gewesen und dann sich denken, ach Gott sei Dank, jetzt bin ich ihn los. Aber es ist schwierig.
Ich glaube, dass die Schwierigkeit zu gehen auch oft tatsächlich was mit der Opferrolle von Narzissten zu tun hat und auch mit einem Narzissten können ja auch vor dir stehen und in Tränen ausbrechen und am Boden zerstört sein, vermeintlich, weil du gehen möchtest, aber in Wirklichkeit, weil sie sich wahrscheinlich in dem Moment einfach nur furchtbar selber leid tun, weil sie wieder das Opfer sind, weil du also es wagst, jetzt zu gehen und das bringt auch viele Frauen
und wieder bist du verantwortlich für seine Gefühle.
Genau. Ja. Und dann denkst du, nee, das kann ich ihm nicht antun, ich bleib. Wenn er so weint und so außer sich ist, weil er sich vorstellt, dass die Beziehung zu Ende sein könnte, dann bleibe ich jetzt.
Bevor wir zum Ende kommen, wir haben ein paar Blogartikel auf unserer Webseite liebe-sex-zärtlichkeit.de, wo wir Narzissmus in Gänze auch behandeln. Wenn jemand irgendwie weitere Informationen haben will, zum Beispiel typische Sachen, die die machen, also ihre Tricks, Techniken, die sie einsetzen, oft unterbewusst, aber letztendlich weiß man, was sie tun. Oder auch, wie sie sich in Beziehungen verhalten oder generell, was sie antreibt, dann schaut da gerne mal vorbei.
Vielen Dank, Bela.
Du auch. Das war's heute bei Liebe Unplugged. Wir hoffen, die Folge hat dir gefallen und dir vielleicht neue Impulse für deine eigene Beziehung gegeben. Wenn du Fragen hast, uns Feedback geben möchtest oder ein Thema auf dem Herzen hast, über das wir sprechen sollen, schreib uns gerne. Du erreichst uns per Mail unter podcast@liebe-unplugged.de oder ganz unkompliziert per Direct Message auf Instagram unter @isabella.liebeunplugged. Und wenn dir der Podcast gefällt, dann freuen wir uns riesig über eine Bewertung. Neue Folgen gibt es übrigens jeden Sonntag und Donnerstag, also abonniere den Podcast, damit du keine Episode verpasst. Danke, dass du heute wieder dabei warst und wir freuen uns auf dich in der nächsten Folge.